willkommen in der Sakristei der Schwarzen Kirche, in dem die Gewänder, die hier im 15. Jahrhundert mehr oder weniger entstanden sind, nach 500 Jahren wieder lagern und ihre Ruhe gefunden haben. Das ist das Resultat eines Projektes, das die Schwarze Kirche, die Evangelische Kirchgemeinde, gemeinsam mit der Abeck-Stiftung durchgeführt hat. Ich kann mich nämlich sehr gut erinnern, dass ich hier im Rahmen eines anderen Projektes, in dem ich die Kelche, die Abendmahlskelche zur Besichtigung angefragt habe, dann auch darauf gestoßen bin, dass es hier historische liturgische Gewänder gibt. Und Frau Einschenk war hier damals Kuratorin und hat mir 2001, 2002 erstmals diesen Bestand zugänglich gemacht. Damals war er noch in einem sehr beengten Schrank im Pfarrhaus untergebracht und als jemand, der schon länger mit historischen Textilien zu tun hatte, habe ich sehr schnell erkannt, dass das nicht so gut für die Objekte sind, wie sie da jetzt gerade aufbewahrt werden. Gemeinsam mit dem Presbyterium und Agnes Ziegler vor allem, die dann als Beauftragte oder Verantwortliche für das Denkmalressort angestellt worden ist, ein Konzept entwickelt, diese Stücke so zu bewahren, dass sie bewahrt werden und nicht weiter kaputt gehen. Wir haben dann von allen Stücken Fotos gemacht, wir haben sie vermessen, wir haben dann auf dieser Basis diesen Schrank entwickelt, in den sie jetzt liegend aufbewahrt werden. Und 2008 konnten wir diesen Schrank beziehen. Er ist gebaut worden von einer Orgelbauwerkstatt hier in Siebenbürgen und funktioniert sehr gut. Und ich bin ja jetzt auch seit 2015 nicht mehr hier gewesen in Kronstadt und freue mich jedes Mal zu sehen, dass es den Gewändern wirklich gut geht und sie auch weiter erhalten sind. Sie sind alle sehr vertraut mit der siebenbürgischen Geschichte natürlich. Ich werde nur ganz kurz die Stichworte nennen, die historischen Stichworte, die für das weitere Existieren dieses Bestandes von Bedeutung sind. Also wir haben hier mit Kronstadt natürlich eine reiche Handelsstadt vor uns, die am Orient handelt, partizipierte. Hier gingen die Waren von osmanischer Seite durch Kronstadt, aber auch aus dem westlichen Europa gingen sie durch Kronstadt ins Osmanische Reich. Das spiegelt sich auch im Schatz. Wir haben italienische Stoffe, wir haben aber auch osmanische Stoffe. Wir haben dann im 16. Jahrhundert die Reformation, konkret 1542 hier in Kronstadt, mit Johannes Honterus, der dann natürlich auch mit seinem Reformationsbüchlein für ganz Siebenbürgen prägsam sein sollte und damit auch eine Umgestaltung des Gottesdienstes. Während Luther in seiner deutschen Messe, das ist die erste Kirchenordnung für die Lutheraner, noch festhält, lassen wir die Altar, die Lichter und die Gewänder noch bleiben, bis es uns gefälle, das zu ändern. Wer aber hier anders schon mit umgehen möchte, dann soll er das tun. Sprich, der Umgang mit diesen liturgischen Gewändern aus der Vorreformation, der wurde jedem einzelnen Priester, jeder einzelnen Gemeinde zur Entscheidung freigestellt. Jeder konnte entscheiden, wie er damit umgehen wollte. Das Reformationsbüchlein von Johannes Honterus gibt hier keine Vorgabe. Die Frage der Gewänder ist primär auf den Synoden verhandelt worden, ist aber in Siebenbürgen deshalb von Relevanz, weil wir hier natürlich eine multikonfessionelle Gesellschaft haben mit Reformierten, mit Antitrinitariern, natürlich auch immer noch mit der katholischen Kirche und mit den Orthodoxen. Und in dem Moment, also gerade dann auch in Auseinandersetzung der Lutheraner mit den radikaleren Strömungen, wird das Tragen der Messgewänder zum Politikum, indem es Bekenntniswert bekommt. Das Tragen der Messgewänder, der Kasel beim Abendmahl und andere Gewänder bei den Gottesdienstformen, bei denen nicht das Abendmahl gefeiert wurde, wird zum Erkennungsmerkmal, zum Bekenntnismerkmal der Lutheraner. Deshalb sind in Siebenbürgen vergleichsweise viele vorreformatorische Gewänder überliefert im lutherischen Kultus. Das ist wichtig, sich vor Augen zu halten. In Kronstadt haben wir dann natürlich als nächsten großen Einschnitt den Brand von 1689, der auch Resultat eines Auflehnens der Kronstädter gegen die neuen habsburgischen Machthaber war. Die Kirche brennt nieder, die Habsburger werden immer einflussreicher. Man baut die Kirche ganz schnell wieder auf und man baut sie in den alten gotischen Formen wieder auf. Das ist ja ein Kuriosum, dass diese Kirche in der Hochzeit des Barocks nicht mit barocken Formen errichtet wird, sondern wieder in gotischen Formen. In dem Moment wird auch das Anlegen dieser Messgewänder wieder bedeutsam. Man modernisiert sie, man repariert sie und man trägt sie dann bis ins 19. Jahrhundert. Das war jetzt viel vorab erklärt. Jetzt kommen wir zu den Objekten selbst, denn alle Phasen, alle Wendepunkte in der Geschichte lassen sich auch an diesen Gewändern selbst ablesen. Hier haben wir nun ein Pluviale vor uns, das schon dem Wort nach nahelegt, dass es sich da offenbar um einen Regenschutz gehandelt hat. Pluvium, der Regen. Ein auf Repräsentation angelegtes Gewandstück, das vor allem bei Prozessionen und Weihhandlungen getragen wurde, also gerade nicht beim Gottesdienst. Und es ist dann auch noch im Kronstädter Gottesdienst tatsächlich so, dass die Kaseln zum Abendmahl getragen wurden und diese Pluvialien, heißt es dann, zum Singen, also in anderen Gottesdienstformen, wo nicht das Abendmahl gefeiert wurde. Sie sehen hier einen kostbaren Samt vor sich, der vor allem durch eine gewisse Plastizität in Erscheinung tritt. Ein Samt entsteht dadurch, indem zusätzlich eine Florkette auf dem Webstuhl eingezogen wird, eine zusätzliche Kette von Seidenfäden, die beim Weben über sogenannte Ruten abgebunden wird. Und diese Ruten werden dann nachträglich aufgeschnitten. Und Sie können das hier sehr schön sehen, dass offenbar zwei verschieden große Ruten dabei verwendet wurden. Das heißt, da ist schon mal ein zusätzlicher Arbeitsschritt eingebaut, der dem Ganzen also wirklich zu starker Plastizität und Pracht auch verhilft. Dazu gibt es weitere Schmuckelemente, beispielsweise in diesen großen Ranken, die das Muster ausmachen. Da sind kleine Goldschlaufen noch eingewebt, ein sogenanntes Alucciolato. Das sind Goldfäden, wie sie auch hier den Grund der Darstellung bestimmen, die dann wirklich mit der Hand rausgezogen werden, um noch einen zusätzlichen Effekt reinzubringen. Und in den Zentren der großen Rosetten hier sehen Sie immer wieder auch so ganz grieselig rau hervortretende Schlaufen. Das ist sogenanntes Ricciodoro, eben auch mit der Hand herausgezogene Goldschlaufen, die dem Ganzen ein Relief verleihen. Hier haben wir einen sehr, sehr kostbaren Samt vor uns, so um die Mitte des 15. Jahrhunderts entstanden, der so kostbar war, dass man ihn, da er ursprünglich in einem profanen Gewand verarbeitet hat, dann der Kirche schenkt. Das Ganze steht natürlich dann auch im Kontext mit Ablässen, die hier für die Kirchausstattung oder auch für den Kirchenbau von päpstlicher und bischöflicher Seite erlassen wurden. Also diese Jenseitsvorsorge, die von den Gläubigen dann gewährleistet wurde, um dann möglichst wenig Tage am Ende im Fegefeuer verbringen zu müssen. So, also das einfach frömmigkeitsgeschichtlich dahinterstehend. Dann werden diese Stücke getragen bis in das 19. Jahrhundert. In den 1860er Jahren besucht ein englischer Reisender, Charles Bonar, die Stadt und beschreibt sie in seinem Buch Transylvania, Its Products and Its People. Er beschreibt dort auch Kronstadt und die Kirche als eine der schönsten Kirchen im ganzen Sachsenland und beschreibt auch bereits den Textilschatz und wundert sich, denn dieser Schatz steht doch eindeutig im Kontrast mit der sonstigen klaren Linie des lutherischen Ornats, während das noch diese vorreformatorische Pracht widerspiegelt. Aber ich habe ja schon gesagt, das Ganze ist getragen worden als lutherisches Selbstverständnis der Kronstädter in Bezug auf das eigene Erbe. Und das eigene Erbe wird dann aber auch schon in den 1870er Jahren wie musealisiert. Also es wird in verschiedenen Gewerbeausstellungen gezeigt. Es wird dann überführt in den Bestand des Burzenländisch-Sächsischen Museums von dort aus gelangt der Bestand dann wieder zurück in die Schwarze Kirche, zunächst in die Sakristei. Es gibt 1927 ein erstes Gesamtinventar der Bestände hier in der Kirche, in dem auch die Teppiche schon mal aufgelistet sind. Von dort aus wandert es dann zwischenzeitlich zurück ins Pfarrhaus und dann vom Pfarrhaus 2008 wieder zurück in die Sakristei. Ja, und damit reflektieren diese 500 Jahre Entstehungs-, Veränderungs-, aber auch Rezeptionsgeschichte des Bestandes nicht nur prächtige Gewänder, sondern auch ganz wertvolle historische Zeugnisse, in dem jeder Eingriff in das Gewand und jeder Umgang damit auch natürlich historische Wendepunkte in der Geschicken der Gemeinde widerspiegelt, sei es jetzt die Reformation oder der Brand oder wie wir dann auch weiter damit umgegangen sind.